Ich habe gerade neulich mit Freunden gesprochen darüber. Die sagen auch, man ist nicht ein Jude oder ein Christ, man ist ein Mensch. Und das finde ich auch.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind mittlerweile bei Folge 54. Mein Name ist Carsten Jans und am anderen Mikrofon in Hamburg-Eimsbüttel sitzt Corinna Behlo, die Autorin von Ein Stück Deutschland.
Ja, müssen wir uns auch mal wieder vorstellen, ne? Guten Morgen, Carsten. Ja, das macht mir riesige Freude, dieser Podcast, vor allen Dingen mit dir als Co-Host, ja, mich so intensiv mit dem ProtagonistInnen dieses Projektes zu beschäftigen. Und dass es euch, liebe HörerInnen, auch interessiert, das ist total toll. Ich finde, Podcast ist also als Format einfach total super.
Ja, hier können wir länger über Dinge berichten, die wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so ihren Platz finden würden, weil es eine intensive Beschäftigung mit Einzelfällen ist und manchmal fällt das da so ein bisschen hinten runter. Deshalb ja, freue ich mich auch sehr und deswegen haben wir auch beschlossen, vor einer ganzen Weile diese Lebensgeschichten, diese einzelnen Lebensgeschichten unserer Protagonistinnen und Protagonisten auf jeweils mehrere Folgen aufzuteilen, wenn sich das anbietet, so jetzt auch wieder. Heute nehmen wir die zweite ausführliche Folge zu Ruth Vogel auf und es kommen wahrscheinlich noch zwei weitere, oder?
Ja, wahrscheinlich noch zwei, genau.
Ja. Und weil wir in dieser Folge wieder über das Thema Verfolgung durch die Nationalsozialisten und Selbsttötung sprechen werden, müssen wir auch heute wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr euch von dem Thema Suizid emotional belastet fühlt, solltet ihr auch diese Folge besser auslassen. Achtet gut auf euch. Hilfe und Unterstützung findet ihr bei Vertrauenspersonen oder Beratungsstellen.
Ja, wo waren wir am Ende der letzten Folge? Ruth Anker, so heißt sie ja damals noch, war 3 Jahre in London, hat Englisch und Fotografie gelernt, etwas Geld verdient als Kindermädchen. Wir haben jetzt also Sommer 36. In Berlin veranstalten die Nazis das größte Propagandaspektakel überhaupt, um der Welt den Eindruck zu vermitteln, dass alles bestens ist. Sie richten die Olympischen Spiele in Berlin aus und geben sich vergleichsweise zahm.
Ruth ist damals 21 Jahre alt, als sie in diesem Sommer in ihre Heimatstadt Hamburg zurückkommt, aus der Sicherheit im Ausland, zurück in ja eher eigentlich ein feindlich gesinntes Land, ein faschistisches und durch schon auch damals antisemitisches Deutschland.
Ja, warum ist sie nicht in London geblieben oder weitergereist in ein anderes Land, in dem sie hätte bleiben können? Das frage ich mich oder das habe ich mich gefragt. Ja, vielleicht fragt ihr euch das auch. Was meinst du, Carsten? Was ist der Grund?
Ja, schwer von jetzt zu beurteilen, aber ich glaube, dass es natürlich immer wahrscheinlich so eine leise Resthoffnung gibt, dass das alles nur ein böser Traum ist und dass das natürlich so nicht weitergehen kann. Man muss ja jetzt keinen Bogen zu heute spannen, aber wir sind ja irgendwie auch noch überzeugt, es ist alles gut, wir kriegen das schon alles hin mit der Demokratie und das alles zu retten. Aber so wie das gerade läuft, ist natürlich auch, kann man die Sorge haben und vielleicht hat sie damals gespürt, hier ist was falsch, aber eben noch eine Hoffnung gehabt, dass es vielleicht abgewendet werden kann, was dann später passiert ist.
Genau, vielleicht auch gerade, weil während der Olympischen Spiele das gerade nicht ganz so schlimm war. Aber ich glaube auch, dass es für sie auch keine Option war, alleine in London zu bleiben oder alleine in ein anderes Land zu gehen. Sie war ja eigentlich noch ziemlich jung. Ja, und auch als Frau alleine das zu machen, war damals tatsächlich eigentlich für viele undenkbar.
Sie will vermutlich zusammen mit ihren Eltern überlegen, wie es weitergehen kann. Wir wissen in jedem Fall, ist sie alles andere als naiv.
Wie hatten Sie sich in Deutschland vorher gefühlt? Weil Sie sind ja schon relativ früh raus.
Ja.
Ne? Haben Sie aber trotzdem die Bedrohung in Deutschland schon gespürt?
Ja.
Erzählen Sie mal, was haben Sie da erlebt?
Man musste raus. Man hat sich gefühlt wie eine Kugel Ratscha. Rausgeschmissen.
Eine Kukaracha, was, weißt du, was das
ja.
ist?
Also ja, ja, Kukaracha ist eine Kakerlake. Also es okay. ist wirklich so das Allerletzte. Ich weiß nicht, also was du für ein Verhältnis zu Kukarachas hast, aber Mittel.
Ich kenne keine persönlich.
Ich habe sie mal erlebt, als sie eine Weile mal in Florida war. Und das ist, ja, das ist so das Allerletzte. Das will man nicht um sich haben. Und das finde ich auch als Bild, das sie wählt hier, echt krass, weil es deutlich macht, was ihnen vermittelt wurde, den Jüdinnen und Juden, ne? Was sie sind, Ungeziefer. Ja, so hat sie sich gefühlt. Und es war ihr doch klar, dass sie raus müssen.
Okay, dann umso fraglicher, warum sie wieder zurückgekommen ist. Die Schwester ihres Freundes, Mucho, hatte ja. sich inzwischen das Leben genommen. Das ja. hatte sie sicher auch mitbekommen.
Ja, das haben wir ja in der letzten Folge ja thematisiert und hat sie ganz bestimmt mitbekommen. Darüber wurde sicher auch geredet in Familie und unter Freundinnen und Freunden. Im Interview 2004 hat Ruth Vogel allerdings davon gar nichts erzählt. Ich hatte auch ehrlich gesagt sowieso das Gefühl, dass sie die traurigen Erinnerungen irgendwie nicht rausholen wollte.
Verständlich, will man sich an solche Dinge erinnern, eher nicht. Mit 90 vor allen Dingen, wo man vielleicht an positive Dinge denken möchte. Aber glücklicherweise passieren der jungen Ruth Anker 1936 tatsächlich auch schöne Dinge.
Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Und wir haben uns getroffen. An der Alster sind wir nachts spazieren gegangen. Das erinnere ich genau.
Wie heißt Ihr Mann?
Hermann Vogel.
Auch ein Hamburger?
Ja.
Wo haben Sie ihn kennengelernt?
Beim Spazieren gehen.
An der Alster?
Ja.
Ah ja? Erzählen Sie mal, wie war das? Wie lernt man da jemanden kennen? Einfach so?
Ja.
Hat er Sie angesprochen?
Nein, ich habe ihn angesprochen.
Aha. Wie denn?
Ich wusste, dass er Vogel heißt.
Aha.
Und dann bin ich von hinten, habe ihn überholt und habe gesagt, guten Abend, Herr Vogel. Und da hat er sich gefreut. Und da haben wir festgestellt, dass wir beide zur gleichen Zeit mit dem Alsterdampfer gefahren sind. Und dann habe ich ihn eingeladen, was man nicht tut. In Hamburg tut man sowas nicht. Das ist nicht fein, das tut man nicht.
Okay. Also Sie waren ganz unfein.
Ja.
Mutig.
Ja.
Und dann haben Sie sich verliebt.
Ja.
Schnell?
Sehr schnell.
Aha. Und haben Sie auch bald geheiratet?
Ja, natürlich.
Dass ich davon ausgehe, dass er sie angesprochen hat, ne, ist total peinlich. Also sie ist ja viel moderner als ich in meinem Denken. Ne? Was für eine doofe Frage auch, dass sie schnell geheiratet haben.
Ja,
oder also ob sie schnell geheiratet
so
haben.
So schlimm finde ich das jetzt nicht. Also es war ja damals wahrscheinlich eher üblich, den Weg, auch wenn es heute anders ist. Aber ja, ich finde es auch eher naheliegend. Und sie haben dann ja auch schnell geheiratet.
Ja, Hermann Vogel heißt der Auserwählte. Geboren in Hamburg am 13. Dezember 1903. Das weiß ich von Christina Igler. Die hat ja vor langem seine Familie ziemlich gründlich recherchiert.
Hermann, er 10 Jahre älter als Ruth. Was hast du mit Christina über ihn herausgefunden?
Aus seiner Wiedergutmachungsakte wissen wir, dass er in Hamburg Abi gemacht hat, am Heinrich-Hertz-Realgymnasium, dann in einer Regenmantelfirma eine kaufmännische Lehre gemacht hat und da dann auch übernommen wurde. Später hat er bei einer Firma gearbeitet, die mit fotografischen Materialien gehandelt hat, Fotopapier und Chemikalien und sowas. Und nach der Heirat mit Ruth ist er dann aber in die Firma seines Schwiegervaters gewechselt, zu Anker Maschinenbau in Hamburg-Barmbek.
Und was wissen wir durch Christinas Recherche über Hermanns Familie? Gibt jede Menge Stolpersteine und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, weil es ja heißt, dass Familienmitglieder im Holocaust umgekommen sind.
Ja, es ist leider so. Einige Onkel und Tanten von Hermann haben sich wegen des Naziterrors sogar das Leben genommen, aus Angst, mehrere. Und andere sind in Auschwitz ermordet worden. Also Hermanns Mutter zum Beispiel und auch eine seiner Cousinen.
Hatte Hermann Vogel Geschwister?
Ja, einige.
Er war ja im Grunde das mittlere Kind sozusagen oder 1903 geboren. Also nach ihm kamen noch Walter und Hans Paul. Also es war schon auch eine große Familie.
Aber viele sind auch ausgewandert, sehe ich, ne?
Ja, Anneliese USA. Rudolf habe ich Bahia aufgeschrieben.
Ja, das ist, glaube ich, Brasilien, ne?
Oder? Ja, Hermann, Buenos Aires und Hans Paul, Australien.
Darüber haben wir auch schon oft hier im Podcast gesprochen, dass die jungen Jüdinnen und Juden zuerst raus sind.
Und die Alten haben gedacht, die Nazis würden ihnen nichts tun, weil die Männer alle im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten. Ja, Ruths Vater ja auch. Aber diese Sicherheit gab es leider nicht.
Aber was wir heute wissen, konnten sich die Menschen damals nicht vorstellen. Jetzt haben wir zeitlich weit vorgegriffen. Lass uns erstmal nochmal zurückgucken, wie es mit Ruth und Hermann weitergeht. Wann genau haben sie denn geheiratet?
Ruth hatte dazu gar nichts erzählt, aber im Staatsarchiv haben Christina und ich einiges dazu gefunden.
Also die Antragsteller macht hier geltend, dass sie im März 33, ein Jahr vor dem Abitur und so weiter und so fort, falls vorhanden wird, gebeten, dem Amt eine Abschrift des Abschlusszeugnisses der Antragstellerin zu übersenden. Okay.
Da haben wir ja vielleicht Glück.
Das wäre es ja noch. Oh, eine Heiratsurkunde. Oho.
Eheschließung.
Eheschließung. Wo steht die, wann die geheiratet haben? Das kommt jetzt auf dem nächsten Papier.
9. Dezember 36.
Wenn sie sich im Sommer 1936 kennengelernt haben und noch im Dezember geheiratet haben, dann werden sie aber bestimmt nicht mehr 1936 ausgewandert sein. Das ist ja dann zu knapp eigentlich, oder?
Nein, das geht auch aus den Unterlagen hervor. Das hat nochmal 9 Monate gedauert, bis sie alles zusammen hatten, die ganzen Papiere und so. Außerdem ausgewandert sind sie am 3. September 1937.
Im nächsten Ton hören wir, was Ruth Vogel dir und dem Ein Stück Deutschland-Fotografen Tim Hoppe 2004 zur Ausreise und zur Ankunft in Argentinien erzählt hat.
Meine Mutter war sehr krank. Wir konnten nicht mit ihr auswandern. Wir mussten sie zu Hause lassen. Sie war nicht schlimm krank, denn sie ist nachher auch nach London gekommen.
Und Sie sind über London ausgewandert?
Ja.
Erzählen Sie doch mal, wie das genau war.
Das war sehr einfach.
Nur Sie und Ihr Mann?
Ja. Wir konnten beide gut Englisch.
Ja. Und Sie hatten noch von Ihrer Ausbildung Verbindungen, Kontakte in England?
Da war ein Herr Samson. Mhm. Der hat im Geschäft bei meinem Vater gearbeitet. Und er hat uns geholfen, ein bisschen Beziehung zu haben.
Und war das ein Deutscher?
Ja, auch Hamburger.
Ja, auch Jude?
Ja.
Und was ist mit Ihrer Familie gewesen? Sind die zurückgeblieben erstmal in Deutschland?
Ja.
Sind Sie überhaupt gar nicht nach Argentinien gekommen?
Nein.
Sie sind umgekommen? Oder konnten Sie überleben, Ihre Familie?
Meine Mutter hatte eine Schwester und die war sehr krank. Und die konnte nicht mit uns auswandern. Die mussten wir zurücklassen.
Oh, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander, ne? Ist es jetzt die Mutter, die krank ist oder die Schwester? Also das ist, ich glaube, dass sie da so ein bisschen vielleicht was durcheinander gekriegt hat im Interview. Ja, zumindest was ihre Mutter angeht. Wir wissen aus den Akten, dass es noch lange, sehr, sehr lange dauert, bis Ruth ihre Eltern nachholen konnte. In der Zwischenzeit passiert da noch einiges.
Das wollen wir euch ja unbedingt noch vertiefen, aber besser später, ehrlich gesagt, ist der Fall Anker, Betty und Karl Anker, so spannend und komplex, dass wir das lieber ganz auf eine nächste Folge vertagen sollten. Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall. Also wir haben da echt so viel Spannendes gefunden, dass das locker noch, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wahrscheinlich noch 2 Folgen sogar werden könnten.
Dann zurück zu Ruth und Hermann.
Kleine Nebeninfo. Betty Anker, also Ruths Mutter, schreibt 1962 in einer eidesstattlichen Erklärung, als Schwiegersohn des Firmeninhabers hatte Hermann Vogel die besten Fortkommensmöglichkeiten, die durch den Zwang zur Auswanderung zunichte wurden.
Und aus dem gleichen Dokument bekommen wir auch noch eine weitere sehr interessante Info, und zwar, dass das junge Paar nach der Hochzeit bei Ankers gewohnt hat, in einem Elfzimmerhaus in der Blumenstraße 46, das gehörte offenbar Familie Anker.
Dazu hatte Ruth 2004 auch überhaupt gar nichts erzählt.
Ruth erzählte 2004 im Interview stattdessen, dass sie und Hermann erstmal nach London gefahren sind.
Im Archiv hatten Christina und ich jetzt einen handgeschriebenen Brief vor uns liegen, mit dem wir echt Schwierigkeiten hatten, der schwer zu entziffern war.
Am 3.9.37
ab 14.11.55 verstorbene Mann auf dem
Tja, was heißt das?
Nach Buenos Aires.
Oh, das ist ein Wort, was wir nicht entziffern können. Tim, kannst du das entziffern? Ist das ein M vielleicht? Könnte das ein M sein? Weil hier ist das M genauso.
Das ist ein M.
Mann, Ma, Di. Das ist auf jeden Fall M-A-D. Ma, weißt du, wie Mann schreibt sie das M so?
Die werden ja mit dem Schiff gefahren sein, die werden ja nicht geflogen sein.
Nö.
Das konnte sich damals
nicht. Vielleicht ist das der Schiffsname.
Vielleicht hieß das Schiff so.
Ja. Mhm.
Madrid. Aber das würden wir auch noch rauskriegen.
Madrid.
Auf der Madrid. Ja, das könnte sein.
Manche sind mit dem Schiff gefahren. Madrid. Ja, La Madrid hieß das Schiff, das weiß ich.
Ja. Oh, genau, ich melde mich.
Aufgeregt. Ist Edith Braun mit ihrer Familie nicht auch mit diesem Schiff gefahren?
Ja, genau. Ist sie, tatsächlich. Mit demselben Schiff, nur ja, schon 35, also 2 Jahre früher. Und wie Familie Braun auch, werden die Vogels auch etwa 3 Wochen unterwegs gewesen sein.
Mit einem Dampfer.
Von London nach Buenos Aires?
Ja.
Haben Sie Lift gehabt?
Ja.
Haben Sie alles mitnehmen können?
Ja.
Sie waren rechtzeitig, ne?
Ja.
Genau. Und wie war der Empfang? Was war, als Sie ankamen? Gab es da jemand, der Sie empfangen hat?
Es war eine Familie, die aber nicht sehr intim war. Eine Cousine von meinem Vater, die hieß Ems, die hat sich auch sehr gekümmert um uns. Sie hat im Sommer zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir Mottenpulver hatten.
Hatten Sie gleich eine Wohnung, als Sie hier ankamen?
Nein, es war eine Wohnung, aber keine Wohnung in dem Sinne.
War das klein und einfach, oder?
Ja, sehr.
War der Anfang sehr schwer hier?
Nein, gar nicht.
Erzählen Sie mal. War das auch aufregend?
Ja, aber wunderbar.
Ja?
Ja.
Wieso? Was war wunderbar?
Dass wir wieder irgendwo zu Hause waren.
Also Sie haben sich befreit gefühlt? Oder?
Ja.
In Sicherheit?
Ja, mich wohlgefühlt.
Waren die Leute freundlich?
Ja.
Obwohl Sie gar kein Spanisch sprachen?
Ja.
Haben Sie Spanisch gelernt?
Ja. Vorher.
Vorher schon?
Ja.
Aha. Weil Sie wussten, dass Sie nach Südamerika gehen würden?
Ja.
Wo haben Sie das gelernt?
In Hamburg, bevor ich ausgewandert bin nach Argentinien. Zuerst habe ich sehr gut Englisch gesprochen.
Und dann haben Sie Spanisch gelernt?
Ja.
Richtig so, dass Sie richtig kommunizieren konnten?
Ja.
Von wem haben Sie das gelernt?
Von einem Herrn, weiß nicht mehr, wie er hieß.
Mit Ihrem Mann zusammen?
Ja. Der konnte aber besser als ich.
Sie hatten sich offensichtlich ziemlich gut vorbereitet und Sie hatten das nötige Geld, die nötigen familiären Verbindungen ins Ausland und Sie sind rechtzeitig ausgewandert. Vor der gesetzlichen Verschärfung 1937 war die Einreise nach Argentinien ja noch ohne größere Probleme möglich.
Es fällt auf, finde ich, dass Ruth und Hermann außerdem noch sehr pragmatisch veranlagt sind. Sie machen einfach das, was zu machen ist.
Aber Ruths Gefühle kommen in den Tönen noch immer wieder durch, finde ich. Sie hat sich wohlgefühlt, weil sie wieder ein Zuhause hatte. Das ist ja schon sehr, sehr emotional und irgendwie auch so ein bisschen ergreifend.
Vor allen Dingen auch, weil sie hat ja so ein bisschen ansatzweise durch meine penetranten Nachfragen angedeutet, dass das sehr, sehr einfach war, wie sie zuerst gewohnt haben. Und ich meine, wenn sie sagt, dass sie das als Hilfe empfunden hat, dass ihre diese Cousine da Mottenpulver besorgt hat. Also es war, ich weiß es ja, wir wissen es ja von anderen auch, wie primitiv diese erste Zeit für viele war. Also wie einfach die gelebt haben, wie wenig sie hatten. Und trotzdem ist sie so dankbar. Und dieses Gefühl, freundlich behandelt zu werden, und wo leben zu dürfen, also das finde ich, es ist so einfach und trotzdem so ein starkes Bild. Und ich finde es so toll, dass sie von Gefühlen spricht. Auch im nächsten Ton geht es darum, da hatte ich sie nach ihrer Schwester Irmgard gefragt, was eigentlich aus der geworden ist.
Die ist nach Israel gegangen.
Wann? Wissen Sie das noch? Auch früh?
Ja. Und ich bedauere sehr, dass ich nicht auch nach Israel gegangen bin, denn ich liebe Israel.
Warum sind Sie nicht nach Israel gegangen?
Mein Mann wollte nicht.
Warum nicht?
Ich kann es nur vermuten, aber Buenos Aires hatte einen guten Ruf als Einwanderungsland. War ja sehr europäisch, auch vom Lebensstandard her. Wohingegen Palästina den Auswanderern damals ja im Grunde nicht mehr bieten konnte als ein ziemlich primitives Leben. Wer nach Palästina gegangen ist, war in der Regel überzeugter Zionist oder Zionistin mit dem Willen, eine Heimstatt für Jüdinnen und Juden ja von Grund auf neu aufzubauen, im Zweifel mitten in der Wüste Landwirtschaft zu betreiben, möglicherweise ohne Ahnung davon zu haben. Auch war bekannt, dass es Konflikte mit der arabischen Bevölkerung gab. Hermann Vogel ist Kaufmann und war möglicherweise kein Zionist oder ziemlich wahrscheinlich kein Zionist. Er verspricht sich damals von einem Neuanfang in Buenos Aires wahrscheinlich einfach mehr.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich Hermanns Hoffnungen erfüllen, ob er in Buenos Aires als Kaufmann arbeiten kann, ob er sich was aufbauen kann. Wir wissen ja von anderen Protagonistinnen und Protagonisten, dass es auch oft auch wirklich sehr, sehr schwierig war.
Ruth Vogel hat als Fotografin tatsächlich gearbeitet. Das wissen wir, als angestellte Fotografin. Das wird in ihrem Antrag von 1956 an die Hamburger Finanzbehörde in Sachen Entschädigung auch nochmal ganz klar. Da schreibt sie.
Und den Ton kennt ihr vielleicht schon, aber hier spielen wir nochmal in einer längeren Version.
Die Auswanderung machte alle meine Pläne zunichte. Um mir einen Broterwerb im Ausland zu verschaffen, nahm ich im Jahre 1933 in London eine Stellung als Kindermädchen an und war von 1933 bis 1936 als Kindermädchen in verschiedenen Haushaltungen bis zu meiner Heirat mit Hermann Vogel tätig. Nebenbei lernte ich in London fotografieren und war nach meiner Auswanderung nach Buenos Aires, Argentinien, dort als angestellte Fotografin tätig. Mhm. Diese Tätigkeit wurde aber so schlecht bezahlt, dass sie keinerlei Existenzgrundlage bildete. Ich habe sie daher aufgegeben, als ich Kinder bekam, weil eine Pflegeperson für die Kinder mehr gekostet hätte, als ich verdiente. Am 14. November 1955 ist mein Ehemann in Buenos Aires verstorben und hat mich mit zwei Kindern von 13 und 11 Jahren mittellos zurückgelassen.
Heftiger Rückschlag dann auf jeden Fall.
Aber es war auch total schwierig, als Hermann noch gelebt hat. Also Ruth schreibt in einer eidesstattlichen Erklärung von 1962, ich zitiere, nach unserer Einwanderung in Argentinien im September 37 war es für meinen Mann sehr schwer, festen Fuß zu fassen, während ich aufgrund meiner fotografischen Ausbildung sofort verdienen konnte.
Es war also super wichtig, dass wenigstens Ruth Geld verdienen konnte. Da hat sich der Fotokurs in London auf jeden Fall ausgezahlt.
Unbedingt. Hermann hat dann in der gleichen Firma, für die Ruth fotografiert hat, erstmal nur als einen Hilfsjob gemacht, hat dann als Kassenangestellter gearbeitet, was auch immer das ist. Auf jeden Fall hat er da auch nicht viel mehr verdient. Dann hat er sich selbstständig gemacht, bis 1951, das ist aber wohl auch nicht so gut gelaufen. Ja, und dann hat er bis zu seinem Tod 1955 in einer Spielzeugfabrik im Büro angestellt gearbeitet.
Es war für beide offensichtlich auf jeden Fall sehr mühsam, sich was Neues aufzubauen. Was wir aber außerdem erfahren, Ruth und Hermann bekommen zwei Kinder und die sind 1956 als Ruth ihren ersten Antrag stellt, also schon 11 und 13 Jahre alt.
Christina hatte ja schon bei ihrer Recherche zur Familie Vogel im Stammbaum notiert, dass das erste Kind am 6. Februar 1943 in Buenos Aires zur Welt kommt. Das ist Miguel Antonio, so haben sie ihn genannt. Und am 21. November 1944 wird die Tochter geboren, Cordula Isabel.
Und wir erfahren ja noch mehr aus Ruths Antrag. Sie hat aufgehört, als Fotografin zu arbeiten, hat sich um die Kindererziehung und ganz sicher auch um den Haushalt gekümmert.
Und dann erfahren wir eben noch so ganz nebenbei, dass Hermann kurz vor seinem Geburtstag stirbt.
Mit 52 schon, woran?
Von Ruths und Hermanns Sohn Miguel weiß ich, dass es für alle total überraschend kam. Sein Herz ist einfach stehen geblieben.
Okay, das hart mit 52. Und da ist Ruth ja erst 41. Als sie den Antrag stellt, ist sie schon seit einem Jahr alleinerziehend und muss wieder arbeiten.
Miguel hat erzählt, dass sie in einem Geschäft für Damentaschen gearbeitet hat.
Das ist auch nochmal interessant. Also mit zwei Kindern durch den Tod ihres Ehemanns in besonders großer Not. Ne? Das hat ja dann der Anwalt nochmal geschrieben.
57.
Das war dann schon 57.
Ja, das hat gedauert.
Ja.
Das ging nicht sehr schnell.
Die Beweislast lag ja bei diesen Wiedergutmachungsanträgen immer bei den Antragstellerinnen und Antragstellern. Also, das finde ich so heftig. Ja. Also sie muss beweisen. Eine
Schuldumkehr.
Und dann dauert es und dauert. Ja, sie ist in großer Not. Sie hat zwei Kinder, sie hat kaum Geld. Und so, sie muss beweisen, dass sie dieses Geld aber dringend braucht aus der Wiedergutmachung. Immerhin gab es das. Sie hat insgesamt 10.000 D-Mark bekommen.
Achtung, der Klang des nächsten Tons ist etwas hallig. Ihr habt den Raum wechseln müssen.
Ja, das ist dann im Grunde nachher, muss man jetzt diesen ganzen Prozess nicht nochmal durchlaufen, sondern das war ja schon bekannt.
Ja.
Und dann ist nur diese zweite Entschädigung.
Als dieses neue Gesetz rauskam, ja. Ne? Wann war das? Hast du das noch im Kopf?
65. Antragsteller hätte gemäß Paragraph 116 Bundesentschädigungsgesetz in der Folge, glaube ich, heißt das, vom 14.9.65 für Schaden in der Ausbildung eine Kapitalanstellungshöhe von 10.000. Da war es festgelegt worden. 57 hat sie ja schon 5.000 bekommen. Und dann die zweite Hälfte nochmal.
Ja.
Und das hat ihr sicherlich auch gut geholfen.
Eine klitzekleine Entschädigung hat sie noch für die Reisekosten bekommen. Für die Schiffspassage.
Und das ist seinerzeit ganz schön viel Geld gewesen. Also, wenn man bedenkt, das ist ja für manche nicht mal ein Jahresgehalt, also dass sie mit einem Jahresgehalt nicht mal diese Summe kommen.
Das weißt du, dass viele sich das einfach gar nicht leisten konnten,
ja.
Weil sie mit einem Jahresgehalt diese Passagen nicht bezahlen.
Dann musst du jemanden haben, der das vielleicht aus dem Ausland auch für dich bezahlt. Oder in vielen Fällen hat die jüdische Gemeinde geholfen auch, ne, mit Unterstützung.
Die Entschädigung für die Reisekosten war aber mehr nur ein Kleckerbetrag. Aber die finanzielle Situation von Ruth haben diese Summen natürlich, klar, etwas verbessert.
Wenn man aber bedenkt, was aus Ruth hätte werden können, wenn sie eben nicht hätte fliehen müssen, ist das natürlich schon heftig. Jetzt muss sie als Verkäuferin arbeiten, wahrscheinlich auch wieder schlecht bezahlt, statt in Hamburg Jugendrichterin zu sein mit einem Ehemann, der als Kaufmann im Unternehmen seine Schwiegervater sicher auch sehr gut verdient hätte.
Sie hat eine zerstörte Karriere, ganz klar. Da hilft das Geld nur bedingt. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig für sie gewesen. Und in den 1960ern bekommt sie dann nochmal 24.000 D-Mark, und zwar für Hermann als seine Erbin sozusagen. Und so ganz nebenbei erfahren wir aus einem Dokument, und das wusste ich auch gar nicht, dass Ruths Tochter da schon nicht mehr am Leben ist. 1959 ist sie gestorben, und zwar mit 14 Jahren.
Okay, was da passiert?
Glücklicherweise habe ich ja Kontakt zu Ruths Sohn Miguel, und von ihm weiß ich, dass sie Gelbsucht hatte. Damals ist man daran in Argentinien wohl noch gestorben.
Die Familie schrumpft also, jetzt ist sie mit ihrem Sohn Miguel alleine, und da kommen ja noch sehr, sehr viele Jahre. Als du sie 2004 getroffen hast, war sie ja schon seit 44 Jahren Witwe.
Miguel hat aber ziemlich lange mit ihr zusammengewohnt, bis er 29 Jahre alt war. Und sie hat dann tatsächlich angefangen, und das ist jetzt auch nochmal der Knaller, finde ich. Ich hatte damals im Hooker Hirsch zwar davon gehört, also irgendwer hatte mir davon am Rande erzählt, aber Ruth hat im Interview davon überhaupt kein einziges Wort erzählt. Und jetzt weiß ich es aber ganz bestimmt, sie hat tatsächlich angefangen, an der Pestalozzi-Schule, am Collegio di Pestalozzi, als Lehrerin zu arbeiten.
Okay, unglaublich. Ohne Studium?
Ja, Deutsch, Geschichte und Geografie. Miguel hat erzählt, dass sie eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern hatte und total beliebt war. Noch heute sagen ihm, dass die Schülerinnen und Schüler von damals, wenn er sie trifft. Das ist echt voll schön.
Ja, das ist auch wieder mutig, muss man sagen, sowas dann einfach neu anzufangen. Irgendwie auch interessant, da schließt sich der Kreis. In Hamburg waren sie auf modernen Reformschulen, hatte eine enge Freundschaft zu einer Lehrerin und wird dann selber zu einer an einer demokratisch-liberalen Schule.
Das passt total. Und dann geht es für sie auch richtig schön weiter. 1980 wird sie Oma von Martin und 3 Jahre später kommt die Enkeltochter Veronika zur Welt. Die Familie Vogel wächst also endlich wieder.
Kommen wir zu den letzten Fragen, die du Ruth gestellt hast und dem, was sie dir dazu erzählt hat. Zum Beispiel hast du sie nach ihrem Verhältnis zu Argentinien gefragt.
Ein Land, was nicht versteht zu leben.
Wie meinen Sie das?
Sie sind ungeschickt.
Fühlen Sie sich als Argentinierin?
Nein.
Was sind Sie?
Gar nichts.
Gar nichts?
Nein.
Keine Deutsche?
Nein.
Warum nicht?
Weil man mich rausgeschmissen hat.
Boah. Das ist echt bitter, ey.
Ja. Da kriegt man richtig einen Kloß im Hals. Ja. Das ist so traurig.
Mhm. War das für Sie schwer zu gehen?
Ja, aber eigentlich ist es jetzt schwerer, weil ich Hamburg so lieb habe.
Also jetzt im Alter, sagen Sie, ist es schwerer als damals?
Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich liebe die Alster, den Jungfernstieg. Und meinem Sohn geht es genauso. Wenn er in Deutschland ist, muss er unbedingt Hamburg besuchen. Ja, mein Sohn fährt jedes Jahr nach Hamburg. Mhm.
Sind Sie auch nach Hamburg gefahren?
Ja, um diese Freunde zu besuchen. Besonders diese Familie, Else Brage. Der Schal, den ich heute Morgen getragen habe, den hat sie gestrickt.
Und dann hat sie von einem Besuch in Hamburg erzählt, wo sie offensichtlich auch ihre ehemalige Schule besucht hat.
Als ich meine Freundin besuchte, da war ein Lehrer, der mich auch erkannt hat und gesagt hat, ach, Ruth Anker, die schöne Jüdin.
Oh ja, konnte sich gut erinnern.
Ja.
Das hat sie, glaube ich, sehr gefreut.
Ja, vielleicht einfach ein gutes Gefühl, dass sich jemand an sie erinnert hat.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschland insgesamt?
Gut.
Ja?
Ja.
Kein so Gram?
Nein.
Wie kommt das?
Ich habe gerade neulich mit Freunden gesprochen darüber. Die sagen auch, man ist nicht ein Jude oder ein Christ, man ist ein Mensch. Und das finde ich auch.
Ach, Alter. Macht mich gerade ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ja, krass einfach, dass Menschen rausgeworfen wurden.
Ja, und auch trotzdem dieses, das so sehen können, ne? Also trotzdem dieses Positive noch zu behalten. Also es ist ihr, sie hat sich entschieden, das Gute zu sehen.
Ja, wobei sie auch ambivalent ist, Corinna. Sie ist ja auch ambivalent. Sie sagt, sie ist keine Deutsche, weil man sie rausgeschmissen hat. Und auf der anderen Seite sagt sie das. Also,
Ja, ja, gut. Also es hilft ihr aber irgendwie nicht ganz in der Depression zu versinken. Ja. Also ich meine, man muss ja eine Entscheidung treffen. Oder was heißt, vielleicht kann man das auch gar nicht entscheiden, aber sie hat scheinbar entschieden, sie will auch ein positives Verhältnis zu ihrer Heimat behalten. Sie will diese Liebe, die sie zu dieser Stadt empfindet, sich nicht kaputt machen lassen auch, ne? Und ich finde, das ist ja, ich meine, das ist ja dieses, man ist nicht Jude oder Christ. Das ist ja auch das, was Margot Friedländer immer betont. Und das ist das, was aber viele Menschen einfach leider nicht sehen, ne? Und immer das Trennende suchen. Und sie sucht hier halt das Verbindende. Und das ist, ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter abschließender Ton von ihr. Ja, aber es gibt noch einen, und das ist wirklich dann der letzte, der mir aber eben auch noch sehr wichtig ist.
Ihre Familie hat überlebt?
Ja.
Alle? Haben alle überlebt, ihre ganze Familie? Oder sind auch welche im Konzentrationslager umgekommen?
Nein.
Großes Glück gehabt?
Ja.
Ja. Und glauben Sie, dass Sie deswegen auch ein positives Verhältnis zu Deutschland haben?
Nein. Das ist nicht der Grund.
Nein? Was ist der Grund?
Weil ich Hamburg so liebe.
Ich lese den Text über Ruth genau deswegen immer sehr, sehr gerne vor. Was sie hier sagt, ist einfach so berührend und auch einfach. Denn vertrieben zu werden, ist ja nicht nur ein finanzielles Desaster, weil man alles verliert, was man besitzt. Man verliert eben auch ein Zuhause und seine Heimat und alles, was dran hängt. Menschen, Orte, ja.
Hamburg, ich bin ja kein gebürtiger Hamburger, aber es fühlte sich gut an, in der vergangenen Woche die ganzen Großdemos in Hamburg zu sehen übrigens. Und deshalb kann ich nur unterschreiben, dass, ja, dass Hamburg eine schöne Stadt ist. Aber stimmt das denn, dass niemand aus ihrer Familie durch die Nazis umgekommen ist? Stimmt doch nicht, oder?
Das ist echt interessant, dass sie das so erinnert. Nein, du hast recht, stimmt nicht. Und im Interview hatte sie ja auch eine Andeutung gemacht, dass sie die Schwester ihrer Mutter zurücklassen mussten. Sie hat ja auch erwähnt, dass die krank war und deswegen habe ich Christina nochmal gebeten, nach dieser Schwester zu suchen und sie hat, ich sag das jetzt nochmal, natürlich hat sie rausgefunden, weil sie wirklich alles rausfindet, dass Käthe Kaufmann, so hieß die Schwester, das ist eben Ruths Tante, und dass die 1943 zusammen mit ihrem Mann Ernst nach Theresienstadt deportiert worden ist. Und sie ist dann in Theresienstadt tatsächlich auch nur 2 Monate nach der Ankunft gleich gestorben.
Das ist wirklich sehr schnell, ne?
Christina hat mir eine Todesfallanzeige geschickt, ein Dokument aus dem Archiv der Gedenkstätte Teresin in Tschechien. Und da steht, multiple Sklerose hatte sie wohl.
Okay, dann hatte sie vermutlich keine Chance in dem Lager.
Sie war auf Hilfe angewiesen und die gab es nicht. Sie ist 57 Jahre alt geworden und ihr Mann Ernst ist ein Jahr später, da war er 64 Jahre alt, nach Auschwitz deportiert und vergast worden.
Die beiden und auch die vielen Opfer aus der Familie von Ruths Mann Hermann haben an ihren letzten Meldeadressen in Hamburg Stolpersteine. Auch das wissen wir von Christina Igler. Dank ihrem Engagement und dem der anderen Ehrenamtlichen von der Hamburger Stolperstein-Initiative gibt es fast zu allen Steinen ja auch Biografien. Das muss ja auch nochmal gesagt werden. Ohne die Steine und die Geschichten dahinter würde man sich an diese Menschen gar nicht erinnern können. Ich sage immer, den Kopf runter, wenn man durch Hamburg geht. Das ist sehr erhellend.
Vielleicht machen wir in Andenken an all diese Menschen ja auch noch eine Ruth-Folge. Mal sehen. Auf jeden Fall würde ich gern mit Christina und auch mit dir und mit Tim und mit allen, die Lust haben, uns zu begleiten, so einen Stolpersteine-Spaziergang machen, der also mit Ruths Leben zu tun hat, zu den Verwandten und Bekannten.
Gern. Erstmal,
das machen wir mal.
Ja. Erstmal werden wir uns aber in den kommenden Folgen mit den Eltern von Ruth beschäftigen, die haben nach Ruths und Hermanns Ausreise nämlich eine heftige und turbulente Zeit vor sich.
Steht sinnbildlich für den ganzen Nazi-Terror-Wahnsinn der Jahre unmittelbar vor und zu Beginn des Zweiten Weltkrieges.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir zum Ende der zweiten ausführlichen Folge zu Ruth Vogel. Wir hoffen, ihr habt so viel Neues erfahren und gelernt wie wir und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir danken erstmal Philipp Teichert, der heute wieder einiges zu korrigieren hat von Fluid Sound und für die akustische Nachbearbeitung.
Danke auch an Christina Igler, Tim Hoppe und Erik Fromm. Und danke an euch, liebe HörerInnen, für eure Treue und euer Interesse.
Bitte lasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar da oder am besten beides, zum Beispiel bei Apple Podcast. Warum ist das wichtig? Zum einen als Rückmeldung für uns, aber auch, weil uns andere dann einfach besser finden, wenn sie an Themen wie an unserem Interesse haben.
Und bitte erzählt Freundinnen und Freunden und in der Familie von unserem Podcast.
Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast.
Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützt, könnt ihr uns unterstützen. Zuletzt ist eine neue Unterstützerin übrigens dazugekommen. Liebe Bärbel Nemitz-Dauber, freuen wir uns ganz doll.
In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.